es wird eine Geschichte erzählt, dass sich ein streunender Hund zu einer christlichen Familie verirrt hat. Und dieser Hund blieb dann auch da. Sie haben ihn aufgenommen. Die drei Söhne hatten diesen Hund sehr lieb. Der Vater dachte, okay, behalten wir ihn. Wir wussten nicht, wem er gehört. Er hatte keine Hundemarke. Man konnte nicht feststellen, wer der Besitzer ist. Und so behielten sie ihn einfach. Und dieser Hund hatte auch ein ganz besonderes Merkmal. Er hatte hinten am Schwanz drei weiße Haare. Sonst war es ein schwarzer Hund, aber er hatte drei weiße Haare. Es war ein ganz besonderes Merkmal. Und eines Tages, einige Jahre später, fanden sie eine Anzeige in der Zeitung. Und in dieser Anzeige wurde genau dieser Hund beschrieben. Also der Besitzer meldete sich und man merkte, okay, es gibt doch noch einen Besitzer, der diesen Hund vermisst. Und so kam es auch, dass der Besitzer dieses Hundes sogar herausfand, wo diese Familie war und lebte, die diesen Hund hatte. Und so entschied sich der Vater, weil die Söhne seinen Hund so sehr liebten, diesem Hund im Beisein seiner Söhne hinten am Schwanz diese drei Haare zu entfernen, damit der Besitzer nicht sein Recht geltend machen konnte. Und so kam dieser Besitzer eines Tages zum Haus dieser christlichen Familie und wollte sein Recht geltend machen, konnte es aber nicht tun. Der Hund scheinte seinen Besitzer zu erkennen, aber der Vater sagte, nun, wo sind die drei weißen Haare aus ihrer Beschreibung? Und sie waren nicht zu finden. Das Fazit der ganzen Geschichte, einige Jahre später soll der Vater gesagt haben, wir behielten zwar den Hund, aber ich verlor meine drei Söhne für Christus. Nun, diese Geschichte macht uns ein paar Dinge sehr deutlich, diese Illustration. Erstens, Sünde ist nie Privatsache. Sünde ist nie Privatsache. Sünde bleibt nicht bei dir alleine, sondern es hat immer Auswirkungen auf andere. Zweitens, Sünde hat immer Konsequenzen. Sünde hat immer Konsequenzen. Wir dürfen uns nichts vormachen. Es wird sich immer rächen. Deine Sünde wird dich immer einholen. Wir können sie dulden, wir können sie entschuldigen, wir können sie relativieren, aber es wird Konsequenzen haben in unserem Leben. Drittens, es braucht nicht viel Sünde, um viel zu zerstören. Es braucht nicht viel Sünde, um viel kaputt zu machen. Etwas Kleines vielleicht in unseren Augen. Das Abschneiden von drei weißen Haaren, ist ja nicht so wild, ja, lass uns doch den Hund behalten. Meine Kinder lieben diesen Hund. Es kann sehr viel kaputt machen. Dein Zeugnis zum Beispiel. Und viertens, denke nicht, dass du davonkommen wirst. Manchmal denken wir, dass wir mit einer bestimmten Sünde nicht entdeckt werden und davonkommen und sie lange verheimlichen können. Nun, das mag vielleicht eine lange Zeit gut gehen. Wir behalten den Hund, aber irgendeinmal nach ein paar Jahren verlieren wir etwas viel, viel, viel Wichtigeres, viel Entscheidendes. Vielleicht unsere Kinder, vielleicht unsere Familie, vielleicht etwas, das Vertrauen eines Geliebten. Seid ihr sicher, es kommt eines Tages auf uns zurück. Wir ernten, was wir säen. Nun, Paulus wusste das auch. Er kannte die zerstörerische Kraft, die durchsäuernde Kraft der Sünde. Und deshalb musste er in der Gemeinde in Korinth, musste er warnen, musste er auffordern, dass die Korinther, die Christen in Korinth zur Gemeindezucht übergehen sollten mit einem Mann, den sie in ihrer Mitte duldeten, der in grauenhafter Unzucht lebte und das ganz öffentlich. Und deshalb haben wir in letzter Zeit oder in den letzten Monaten damit begonnen, dieses Thema zu beleuchten. Gemeindezucht oder auch korrektive Gemeindeseelsorge, was das ist. Und wir werden es tatsächlich heute vorerst zum Ende bringen. Also das ist der letzte Teil heute zu diesem Thema. Und der Grund dafür ist natürlich, dass Paulus hier in diesem Text, in 1. Korinther 5, wo wir mittlerweile angekommen sind, ein Problem anspricht. Die Korinther vernachlässigten diese Form der Korrektur in ihrer Gemeinde. Und deshalb mussten wir jetzt als Bibelgemeinde Berlin, uns erstmal Gedanken machen, ja, was ist denn, wovon redet ihr denn überhaupt hier? Und deshalb wollte ich diese Grundlagen für euch deutlich machen. Wir haben uns diese verschiedenen Fragen gestellt. Die Gemeinde in Korinth war eine Gemeinde voller Probleme und man wundert sich nicht, dass es auch einen Mangel an Korrektur von Sünde gab. Im Gegenteil, man blähte sich sogar damit auf, dass dieser Mann in ihrer Mitte lebte und Womöglich beruft der Mann sich auf seine christliche Freiheit oder was auch immer. Und Paulus ist in Ephesus zu der Zeit auf seiner dritten Missionsreise und er hört Berichte, dass es Zoff und Zunder gibt in der Gemeinde in Korinth, Streitereien über verschiedenste Sachen. Gleichzeitig bekommt er einen Brief von den Korinthern mit mehr Fragen über Ehe und Ehescheidung und andere Schwierigkeiten, die in dieser Gemeinde sind. Und Paulus setzt sich hin und schreibt diesen Brief und er ermahnt erstmal zur Einheit, aufzuhören mit den Streitereien. Und dann muss er etliche andere Dinge korrigieren, die in dieser Gemeinde verkehrt liefen. Unter anderem eben auch die Vernachlässigung der Gemeindezucht, diese korrektiven Maßnahmen, diesen Mann zu ermahnen oder eben diese Schritte zu gehen. Und jetzt war es bereits so weit, dass man ihn wirklich ausschließen musste. Und wie gesagt, wir haben uns diese Fragen gestellt. Erstmal, was ist biblische Gemeindezucht? Nun, es ist eine Maßnahme der Wiederherstellung der Ordnung in der lokalen Gemeinde. Es geht nicht nur darum, ein einzelnes Glied zurechtzubringen, eine einzelne Person. Wir müssen die Gemeindezucht als ganzheitliche Sache anschauen, als eine Wiederherstellung der Ordnung, damit das Lernen weitergehen kann in der Gemeinde. Wir dürfen nicht zu eng denken. Es geht nicht nur um das Individuum, darum geht es auch. Um die Wiederherstellung des Bruders oder der Schwester, der in Sünde lebt. Aber es geht auch darum, dass dieser Bruder, wenn er in Sünde lebt, die ganze Gemeinde beeinflusst und stört. Womöglich in eine falsche Richtung sie zieht. Und deshalb muss etwas unternommen werden. Es geht um den Schutz der Gemeinde vor Sünde. Zweitens haben wir uns die Frage gestellt, was sind die Hindernisse? Und wir haben gesehen, mangelnde Gottesfurcht. Ich sage auch, wir verstehen die Heiligkeit der Heiligkeit Gottes nicht und wir verstehen die Hässlichkeit der Sünde nicht, wenn wir nicht Gemeindezucht praktizieren. Wir verstehen nicht, wie heilig Gott wirklich ist, wie abgesondert er ist und wie sehr er Sünde hasst bis aufs Tiefste. Und uns ist das zu wenig bewusst, wenn wir das nicht tun, wenn wir das nicht ansprechen. Wir nehmen es locker und leicht. Wir nehmen es nicht ernst. Oder wir haben Menschenfurcht. Wir fürchten Menschen mehr als Gott. Oh, ich will mich jetzt nicht in sein Privatleben einmischen hier. Wir haben gehört, es gibt kein Privatleben mehr. Dein Leben gehört Christus. Da gibt es keine Bereiche, die du zurückhalten kannst und solltest. Oder wir machen es aus einem falschen Verständnis von Liebe. Ja, wir müssen einander lieben und tolerieren. Das heißt mit anderen Worten, wir müssen alles dulden. Egal welchen Lebensstil, egal was da kommt. Es muss alles geliebt werden. Das geht einfach nicht. Das ist auch keine wahre Liebe übrigens. Das ist einfach nur unendliche, lieblose Toleranz und man lässt die Leute in ihr Verderben rennen. Oder Bequemlichkeit. Ach, ich habe jetzt keine Lust. Ich habe jetzt keinen Bock, hier jemanden zu korrigieren. Das soll jemand anderes tun. Ja, das geht nicht. Das sind die Hindernisse. Und dann haben wir gesehen, was ist Gemeindezucht nicht? Eben wie gesagt, es ist kein Rausschmiss. Es geht nicht einfach darum, jemanden loszuwerden. Oh, endlich ist der weg. Ja, darum geht's nicht. Ist auch kein Richten im Sinne von Matthäus 7, das werden wir heute ganz deutlich sehen. Matthäus 7, Jesus sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Da geht es um ein selbstgerechtes Richten, um ein Richten, wie das die Pharisäer taten. Aber heute werden wir sehen, dass wir tatsächlich richten müssen, richten sollen. Wir werden dazu aufgefordert, hier im Korintherbrief. Aber es ist ein anderes Richten. Und es ist auch nicht hart. Ja, manche sagen, das ist doch hart, das kann man doch nicht machen. Es ist eher hart, wenn wir es nicht tun. Es ist lieblos, wenn wir keine Züchtigung geben, genauso wie in unseren Kindern. Wir lieben unsere Kinder nicht, wenn wir sie nicht züchtigen, wenn wir sie nicht korrigieren. Das sagt die Schrift auch. Wenn die Rute schont, der hasst seinen Sohn, heißt es in den Sprüchen. Das ist genauso in der Gemeinde. Wir lieben einander nicht, wenn wir einander nichts korrigieren oder nicht zurechtweisen und nicht gelegentlich mal gewisse Dinge ansprechen und einander helfen, mit unseren Sünden zurechtzukommen und die Sünden zu überwinden. Dann haben wir gesehen, es gibt grundsätzlich zwei Arten von Gemeindezucht. Es gibt die präventive Zucht, das geschieht durch Belehrung, also vorbeugend. Wir lehren das Wort Gottes, wir predigen, wir haben Bibelstunden, wir haben Hauskreise, wo wir uns darüber Gedanken machen, wie wir das Wort Gottes ausleben in unserem Leben. Das sind alles vorbeugende Maßnahmen. Das geht nicht darum, dass wir möglichst viele Menschen unter Gemeindezucht stellen wollen, sondern wir hoffen, dass es nie nötig sein wird, dass diese vorbeugenden Maßnahmen, diese Belehrung euch und mich schon dazu bringt, dass wir ein schlechtes Gewissen haben. Haben wir gesehen, die Selbstzucht, dass der Heilige Geist in mir diese Dinge bewirkt, dass ich überführt werde durch das Wort, durch die Predigt, die ich höre und dann Buße tue und dass diese Gemeindezuchtmaßnahmen gar nicht erst nötig werden bei mir. Das ist präventiv, vorbeugend. beugen. Aber dann kann es sein, dass es nicht mehr greift. Dass ich so blind bin durch meine eigene Sünde, dass ich jetzt die Hilfe der Geschwister brauche. Und das ist dann die korrektive Zucht. Da gehen wir dann zu den Schritten. In Matthäus 18. Als erstes gehst du unter vier Augen diese Person ansprechen. Du gehst nicht zum Pastor, du gehst nicht irgendwo anders hin, du lässt es nicht sonst irgendwo herumkreisen in der Gemeinde, damit irgendwelche Gerüchte entstehen. Du gehst allein zu dieser Person, zu niemand anderem sonst. Das ist ganz wichtig, weil sonst entsteht nämlich Geschwätz in der Gemeinde. Und das wollen wir nicht, das ist nicht richtig. Und dann, wenn er dann nicht hört, wenn er sich dann nicht korrigieren lässt, dann nimmst du ein oder zwei Zeugen hinzu. Dann nimmst du ein oder zwei, haben wir gesehen, Seelsorger hinzu, die eigentlich mehr als Seelsorger erstmal funktionieren, um richtig zu stellen, dass du die Korrektur richtig tust oder dass auch der andere die Sünde versteht oder dass überhaupt eine Sünde vorliegt. Das muss alles mal abgesichert werden zum Schutz dessen, der ermahnt wird, aber auch zum Schutz dessen, der ermahnt, einfach um den Prozess zu unterstützen, bevor es dann in die Öffentlichkeit geht. Einfach um klarzustellen, doch, da liegt eine Sünde vor. Diese Person, dieser Bruder oder diese Schwester wurde ermahnt und jetzt muss es vor die Gemeinde. Und das ist Schritt 3. Wenn er immer noch nicht Buße tut, dann heißt es, sag es der Gemeinde. Hier geht es jetzt los. Hier muss die Gemeinde davon erfahren, weil das ist der Schutz. Seht ihr, das ist ein Schutzmechanismus. Wir müssen informiert werden, wenn eine Person unter uns ist, die sich Christ nennt, aber nicht so lebt, dass wir diese Person überhaupt nicht zu unserem Vorbild nehmen und denken, oh ja, wenn der das macht, dann kann ich das ja auch tun. Das ist die große Gefahr. Und dann viertens, der vierte Schritt ist die Entfernung aus der Mitte. Und das ist der Schritt, zu dem Paulus jetzt hier die Korinther auffordert und sagt, es geht nicht mehr, ihr müsst diesen Mann jetzt aus der Gemeinde entfernen, ausschließen. Weil es bereits von Anfang an eine öffentliche Sache war. Aber lasst uns den Predigtext nochmal deutlich lesen, hier zusammen im Kapitel 5, im ersten Korintherbrief, die Verse 1 bis 13. Verse 1 bis 13. Hier heißt es, überhaupt hört man von Unzucht unter euch, und zwar von einer solchen Unzucht, die selbst unter den Heiden unerhört ist, dass nämlich einer die Frau seines Vaters hat. Und ihr seid aufgebläht und hättet doch eher Leid tragen sollen, damit der, welcher diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte hinweggetan wird. Denn ich, aus dem Leib nach abwesend, dem Geist nach aber anwesend, habe schon, als wäre ich anwesend, über den, der dies auf solche Weise begangen hat, beschlossen, den Betreffenden im Namen unseres Herrn Jesus Christus und nachdem euer und mein Geist sich mit der Kraft unseres Herrn Jesus versammelt hat, dem Satan zu übergeben zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn Jesus. Vers 6. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. So wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig festfeiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt, und zwar nicht mit den Unzüchtigen dieser Welt überhaupt, oder den Habsüchtigen, oder Räubern, oder Götzendienern, sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Nun aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemandem, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Denn was gehen mich auch die an, die außerhalb der Gemeinde sind, dass ich sie richten sollte? Habt ihr nicht die zu richten, welche drinnen sind? Die aber außerhalb sind, richtet Gott. So tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Wir finden in diesem Text, wir haben letztes Mal damit angefangen, 8 Gefahren, denen wir uns aussetzen, wenn wir biblische Gemeindezucht vernachlässigen. 8 Gefahren. Wir stehen in Gefahr. Das ist ernst. Das ist kein Spiel. Ja, wir wollen nicht Gemeinde spielen. Sünde hat immer verheerende Konsequenzen. Es hat immer Auswirkungen. Das haben wir gesehen, der Geschichte mit dem Hund. Wir sind eigentlich dann wie kleine Kinder, die mit dem Feuer spielen und das nicht ernst nehmen und mit Streichhölzern rumspielen und dann plötzlich brennt die ganze Hütte ab. Man hat es nicht ernst genommen. Man hat damit herumgespielt und die Zerstörung kommt irgendwann mal. Oder wir sind wie naive Touristen, die irgendwo auf eine Bergwanderung gehen. Obwohl man sieht, überall, es zieht Sturm auf. Und im Radio wird auch gemeldet, Sturmwarnung, geht nicht. Und sie gehen einfach hin, ach, das wird schon irgendwie gut gehen. Und irgendwann enden sie irgendwo im Schlamassel unter einer Lawine oder was auch immer. Gibt's öfters übrigens in der Schweiz solche Sachen. Naivität. Völlige Naivität. Man nimmt es nicht ernst. Man denkt, ach ja, das ist nicht so wild. Man relativiert's. Und genau so sind wir als Gemeinde, wenn wir Sünde nicht ernst nehmen unter uns. Genau so. Wir setzen uns verschiedenen Gefahren aus. Wir haben gesehen, letztes Mal die ersten vier Gefahren hier in unserem Text, in Versen 1 bis 13. Das erste war, wir bringen das Evangelium in Verruf. Wir bringen einen schlechten Namen über das Evangelium, Schande über unseren Herrn. Es geht hier nicht um uns, das ist immer wichtig zu verstehen. Es geht hier nicht in erster Linie um mich oder nicht mal um uns als Gemeinde, sondern es geht um unseren Herrn. Er wird gelästert dann, wenn wir Sünde dulden. Das spricht sich herum, genauso wie bei den Korinthern. Die Heiden haben den Kopf geschüttelt. Was macht ihr da? Was machen diese Christen? Was sind denn das für komische Leute? Zweitens haben wir gesehen, wir werden unempfindlich gegen Sünde. Eben, es macht uns nichts mehr aus. Wir kriegen so eine Art Hornhaut, wir werden so unempfindlich. Wir gewöhnen uns daran, dass es normal ist, dass man halt so lebt, wie man lebt in unserer Kultur. Und das ist so gefährlich. Wir verstehen das manchmal nicht, weil wir schon selber so betriebsblind sind. Wir sind alle Kinder unserer Zeit. Wir wachsen mit bestimmten Werten auf. Uns werden bestimmte Dinge aus der Kultur und aus den Medien eingeimpft. Ach, das ist doch normal und da kann man doch hingehen und das kann man doch tun. Das macht ja jeder, ist dann immer die Ausrede. Wir werden unempfindlich. Wir schauen uns, was weiß ich, an und denken uns nichts dabei. Im Fernsehen oder im Internet oder was auch immer, in den Medien. Wir gehen an bestimmte Orte hin, wo bestimmte Dinge getan werden. Es macht uns nichts aus. Unsere Gewissen werden abgestumpft. Wir werden unempfindlich gegen Sünde. Wie die Korinther. Sie waren völlig beeinflusst von ihrer stoischen, philosophischen Kultur. Es machte ihnen nichts mehr aus. Was? Sie blähten sich sogar damit auf. Ja, wir sind jetzt Christen. Wir haben jetzt die Freiheit, alles zu tun, was wir wollen. Alles, wozu wir Lust haben. Das geht nicht. Drittens haben wir gesehen, dass wir im Ungehorsam leben. Es ist ein direkter Befehl des Herrn, dass wir Gemeindezucht üben unter uns. Dass wir diese Maßnahmen gehen, diese Schritte gehen. Dass wir nicht einfach sagen, ach, mal drücken mal ein Auge zu, ist schon okay. Bruder so und so lebt zwar in einer wilden Ehe oder was auch immer, er lebt, ist ein fauler Typ, er geht nicht arbeiten. Keine Ahnung, was die Problematik ist. Aber wir lassen es einfach durchgehen, ist schon okay. Nee, können wir machen, können wir nicht machen, geht nicht. Wir leben dann im Ungehorsam gegenüber Gott. Paulus sagt hier, im Namen unseres Herrn, in seinem Willen, in seinem Sinn sollen wir das tun. Jesus hat gesagt, ich bin bei euch, ich bin mitten unter euch, wenn sich zwei oder drei versammeln, eben nicht zum Gebet, sondern zur Gemeindezucht in Matthäus 18, versammeln sich diese zwei oder drei da. Und da ist Jesus mit, er stimmt dem zu. Wir handeln in Harmonie gegenüber dem Himmel, wir handeln in Harmonie gegenüber dem Willen Gottes. Wir leben im Ungehorsam, wenn wir es nicht tun. Und viertens, haben wir gesehen, wir behindern den Prozess der Korrektur. Ja, wir haben das gesehen, was Paulus hier schreibt, dass derjenige dem Satan übergeben wird zur Züchtigung. Er wird aus dem schützenden Rahmen der Gemeinde herausgenommen in die Welt, wo der Teufel ihn züchtigen darf. Wir haben das angeschaut letztes Mal im Detail, was das bedeutet. Und Paulus geht zum Äußersten, selbst wenn er verdirbt, selbst wenn er stirbt, hofft er, dass der Geist am Tage des Herrn am Ende gerettet wird. Aber wir dürfen diesen Prozess der Korrektur nicht behindern. Es muss geschehen, auch wenn es manchmal schwierig ist und hart uns erscheint. Es muss geschehen. Und wir dürfen nicht zum Hindernis werden. Sonst werde ich derjenige, der nicht auf den anderen zugeht und ihn ermahnt, werde ich zum Hindernis dieses Prozesses. Und ich bin dann derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass der andere weiter in Sünde lebt und nichts gesagt wird. Und jetzt kommen wir zur fünften Gefahr. Und das ist da, wo wir in unserem Text jetzt stecken, in Vers 6 und 7. Wenn wir Gemeindezucht vernachlässigen, dann dulden wir schlechten Einfluss. Das ist Vers 6 und 7. Hier heißt es, euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden. Christus. Und Paulus sagt hier, euer Rühmen ist nicht gut, es ist Kalos, es ist nicht angebracht. Es passt nicht mit dem, was ihr euch nennt. Ihr nennt euch Christen und ihr rühmt euch dieser Situation. Ihr solltet eben lieber trauern, wie wir schon gesehen haben. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Wisst ihr nicht, dass eure täglichen Erfahrungen, das ist eigentlich die Anspielung, die Paulus hier macht, und wir müssen verstehen, die kannten die Wirkung von Sauerteig aus ihrer alltäglichen Erfahrung. In der damaligen Zeit, wenn man Brot backen wollte, behielt man immer einen kleinen Teil des Teigs, der durchsäuert war, zurück, um dann sozusagen die Produktion der nächsten Woche wieder neu zu durchsäuern. Man behielt sich so kleine Teilstücke des Teigs zurück und bewahrte die auf. Einen kleinen Überrest. Und diese kleinen Überreste, die konnten auch mal schlecht werden. Ja, die konnten auch mal schlecht werden, ungenießbar. Und wenn man dann dieses Teilstück verwenden würde für die nächste Woche, dann würde es sozusagen die ganze Produktion der nächsten Woche kontaminieren, verseuchen. Und genau auf das spielt Paulus hier an. Sie kannten das aus ihrem Alltag. Und natürlich auch Paulus als Jude kannte sowieso schon die Symbolik des Sauerteigs aus dem Alten Testament. Und darin hat er sie wohl auch unterrichtet. Paulus spielt hier auf das Fest der ungesäuerten Brote an. Das ist eindeutig. Es gab jedes Jahr eine Reinigung von dem alten Sauerteig, lesen wir in 2. Mose 12, die Verse 14 bis 20. Und so wurde Sauerteig größtenteils bis zur Zeit des Neuen Testaments ein Symbol für schlechten Einfluss. Außer in Matthäus 13, da ist es das Reich Gottes, aber sonst ist es generell eher ein negativer, ein schlechter Einfluss. Klassisches Beispiel, während des Auszugs aus Ägypten durften die Israeliten keinen Sauerteig mitnehmen. Das war einerseits, weil sie nicht viel Zeit hatten, aber andererseits auch als Symbolik. Nehmt nichts aus Ägypten mit, aus eurem alten Leben. Und genau das war das Problem der Korinther. Der Sauerteig des alten Lebens. Die Unmoral, der Stolz, die Kultur der Griechen, die sie beeinflusste. Und so kann es uns auch ergehen, oder? Es wäre die Kultur um uns herum oder diejenigen, die das vielleicht ein bisschen anders erlebt haben, die erst später zum Glauben gekommen sind, diese Gewohnheiten des alten Lebens. Aber selbst wenn du christlich erzogen wurdest, merkst du das, diesen Einfluss. Dieser Mann, der hier in ihrer Mitte war, war einfach ein Ausdruck ihres falschen Denkens, ihrer falschen Idee, die sie hatten. Und sie sollten nun Buße tun. Und als Resultat dieser Buße den Mann aus der Mitte der Gemeinschaft entfernen. Direkt zu Schritt 4 gehen. Hier Vers 7. Was heißt es da? Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit er ein neuer Teig sei. Fegt raus. Ein Aorist aktiv imperativ. Aorist schaut auf die Handlung als Ganzes. Ihr sollt gründlich sein. Aktives, umfassendes, beharrliches Tun wird hier verlangt. Keinen Fall zögern. Sofort zur Tat schreiten. Und warum? Was ist die Absicht? Damit ihr ein neuer Teig seid. Neon, das ist völlig neu im Griechischen. Es gibt verschiedene Ausdrücke für neu. Hier völlig neu, komplett neu. Völliger Bruch mit dem Alten. Nichts soll übrig bleiben. Keine Hintertür offen lassen. Oh, wie oft haben wir dieses Problem in unserem Leben als Christen. Ist es nicht so? Dass wir uns eine kleine Hintertür offen lassen. Naja, wenn es dann nicht klappt, dann kann ich immer noch zurück in meine Sünde. Nee. Alle Hintertüren zumachen. Und dann fügt Paulus eine interessante Aussage hinzu hier. Er sagt, da ihr ja ungesäuert seid, ihr seid eigentlich ungesäuert, das nimmt Bezug auf ihre Position, die sie in Christus haben. Wenn du und ich, wenn wir an Christus glauben, dann werden wir für gerecht erklärt. Wir sind dann ungesäuerter Teig. Und die Argumentation ist ja nicht, warum verhaltet ihr euch denn jetzt immer noch wie der alte Teig? Was soll denn das? Hört auf damit. Ihr seid ein neuer Teig. Ihr seid neue Kreaturen. Ihr habt ein neues Wesen. Das gehört nicht mehr zu euch. Diese alten Gewohnheiten müsst ihr deshalb ablegen jetzt. Und dann wird die Symbolik noch deutlicher, wenn Paulus danach noch schreibt, hier in Vers 7, in der zweiten Hälfte, denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. Und hier erinnern wir natürlich sofort an das Passa in Ägypten. Ihr wisst das, Passahlamm wurde geschlachtet, das Blut wurde an die Türen, an den Pfosten geschmiert und der Todesengel, das Gericht, ging vorbei. Und so ist Jesus jetzt auch für uns das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, Johannes 1,29. Jesus wurde das Lamm Gottes, das endgültige Passahlamm. Jesus nahm unsere Sünde auf sich, damit uns vergeben werden kann als stellvertretendes Opfer. Und wenn wir daran glauben, wenn ich mein Vertrauen auf ihn setze, auf das, was er getan hat, dann bin ich gerettet. Dann werde ich sozusagen gerecht erklärt. Bekomme ich ein neues Wesen, eine neue Natur. Ich werde eine neue Schöpfung, in mir geschieht eine Veränderung. Ich bekomme eine neue Identität, sagt 2. Korinther 5, 17. Wer in Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Siehe, es ist was? Alles neu geworden. Wir sind neue Menschen mit einem veränderten Denken und Handeln. Verändertes Denken führt immer zu verändertem Handeln. Und das ist das Argument hier. Es passt nicht zusammen. Es passt nicht zu euch, sagt Paulus. Ihr seid dieser neue Teig. Das Passalam Christus ist für euch geschlachtet. Aber ihr verhaltet euch wie der alte Teig, wie die alten Gewohnheiten, wie das, was ihr ablegen solltet. Hört auf damit. Sie dulden schlechten Einfluss. Und wie viele faule Äpfel braucht es, um eine ganze Kiste Äpfel schlecht zu machen? Und deshalb die Frage auch, wie viel Sauerteig braucht es, um den ganzen Teig, die ganze Gemeinde zu durchsäuern? Die Antwort ist nicht viel. Und ich erinnere euch jetzt nochmal an diese Geschichte, die wir am Anfang gehört haben, mit diesem Hund, mit den drei weißen Haaren, die abgeschnitten wurden. Hier sehen wir genau diese Auswirkungen. Sünde ist nie Privatsache. Immer hat es Einfluss auf andere. Es hat Einfluss hier auf die gesamte Gemeinde. Die gesamte Gemeinde wurde verführt. Die gesamte Gemeinde feierte das mit und sagt, ja, das ist okay und ja, wir sind jetzt frei und ja, das muss so sein. Wir sehen auch, dass Sünde Konsequenzen hat. Wenn du der Sünde den kleinen Finger gibst, dann wird sie dir den ganzen Arm reinreißen. Es wird nicht dabei bleiben. Sprüche 13, 15 heißt es, der Weg des Übertreters ist hart, es ist hässlich. Es zerstört. Wir sehen auch, dass es nicht viel davon braucht. Ein Mann, einen einzigen Mann, um den ganzen Teig zu durchsäuern. Eine einzige Person hier drin, die Sauerteig verbreitet, reicht aus, um die ganze Gemeinde zu durchsäuern. Es reicht aus. Es braucht nicht viel. Oder in unserem Privatleben dasselbe. Es braucht nicht viel zu sein. Ach, nur diese eine Sünde? Nur diese eine Lieblingssünde? Nein! Hack die Hand ab, reiß das Auge aus, sagt Jesus. Hör auf damit. Und deshalb auch, denke nicht, du kommst damit durch. Denke einfach nicht, du kommst. Das ist der größte Irrtum der Sache. Größte Irrtum der Sache. Das ist wie der Mann, der eines Nachts betrunken nach Hause kam. Das hätte ich sein können vor 20 Jahren, 16 Jahren. Gut, damals war ich nicht verheiratet. Kommt betrunken nach Hause, schleicht sich in die Wohnung. Und will versuchen, dass die Frau es nicht merkt. Die Frau ist schon im Bett. Schleicht sich ins Bad, geht vor den Spiegel und deckt seine Wunden ab mit Pflaster und geht dann, schleicht sich ins Bett, die Frau merkt nichts. Am nächsten Morgen steht seine Frau neben ihm am Bett und sagt, du warst gestern betrunken, ich weiß es. Der Mann sagt, woher willst du es wissen? Nee, war ich nicht. Doch, doch, warst du, weiß ich. Woher weißt du das? Was denkst du, woher die ganzen Pflaster und Bandagen am Spiegel im Badezimmer herkommen? Deine Sünde wird dich finden. Du wirst einen Fehler machen. Du wirst nicht immer verstecken können. Und selbst wenn du es verstecken kannst, ein Leben lang, beim Gericht Gottes wird es definitiv ans Licht kommen. Und deshalb müssen wir gründlich sein. Paulus sagt wörtlich, fegt komplett den ganzen alten Teig raus. Gründlich und konsequent. Muss gegen Übertreter in der Gemeinde vorgegangen werden. Ansonsten frisst sich der Einfluss wie ein Krebsgeschwür durch die Gemeinde. Wir können und sollen das nicht dulden. Und ich weiß, dass wir als Gemeinde da manchmal auf einem dünnen Seil laufen. Ja, dass es manchmal schwierig ist, diese Entscheidung. Wir sind ein bisschen auf Messerschneide. Weil wir wollen ja niemanden unschuldig verurteilen. Wir wollen ja niemanden unschuldig beschuldigen und sagen, ja, du lebst in Sünde und zu hart sein mit jemandem. Auf die andere Seite können wir und sollen wir Sünde nicht dulden. Wir können es nicht einfach unter den Teppich kehren und sagen, ah, das ist schon okay, drück mir mal ein Auge zu. Weil es nicht Gottes Design ist für die Gemeinde. Es muss offen und klar konfrontiert werden. Und das ist letztlich das, was Liebe tut. Liebe bringt diese Dinge ans Licht und spricht sie an. Wahre Liebe. Wenn nötig, sogar mit drastischen Maßnahmen, eben selbst wenn es bis zum Ausschluss gehen muss. Und Gott dann die Person züchtigt und er zur Buße findet und womöglich zurückkommt. Und dabei geht es eben nicht nur um den sündigenden Bruder, sondern um das Wohl der gesamten Versammlung. Es geht um den Schutz und den Schutz der gesamten Gemeinde, weil die Sünde eine langsame Zerstörung von innen ist. Wie ein Terrorist, der sich in ein Land einschleicht, um es von innen heraus zu zerstören. Wie ein Virus, der auf deinen Computer installiert wird, der deinen Computer langsam oder auch viel schneller, je nachdem, zerstört. Von innen heraus kommt die Gefahr. Haben wir auch heute Morgen gehört bei Timotheus, ja, oder Apostelgeschichte 20, warnt Paulus, aus eurer eigenen Reihen werden Männer aufstehen, verkehrte Dinge reden. Was denkt ihr, was heute ist? Hat sich das geändert? Das war schon vor 2000 Jahren so, dass es kommen wird, und deshalb wird es heute auch so sein. Wichtig ist hier zu verstehen, und das ist auch wichtig für uns, weil wir sind so individualistisch geprägt in unserer Gesellschaft und so humanistisch, dass bei uns immer der Mensch im Zentrum steht. Und hier in der Gemeinde steht nicht der Mensch im Zentrum, sondern Gott. Und deshalb ist das Wohl des Individuums nicht immer das Wichtigste. Das Wohl des Einzelnen steht nicht immer im Zentrum, sondern das Wohl der gesamten Gemeinde steht über dem Wohl des Einzelnen. Es ist besser, jemanden auszuschließen, als dass die Gemeinde verseucht wird. Gott ist es wichtiger, dass wir eine heilige Gemeinde sind und nicht eine verunreinigte. Das ist ihm viel wichtiger. Und das müssen wir verstehen. Das haben wir gesagt. Oft liegt es daran, dass wir einfach nicht verstehen, wie heilig Gott ist und wie zerstörerisch und wie hässlich und wie schrecklich Sünde ist. Wir verstehen es einfach nicht, weil wir selber sündig sind und uns schon daran gewöhnt haben. Das ist das Problem. Also, wir dulden schlechten Einfluss. Fünfter Punkt. Sechste Gefahr. Wenn wir Gemeindezucht vernachlässigen, verunreinigen wir unsere Anbetung Gottes. Ganz interessant, jetzt hier in Vers 8 sagt Paulus, so wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig festfeiern. Auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Paulus verwendet jetzt weiterhin das Bild des Passafestes. Wir wollen jetzt feiern. Lasst uns feiern. Wir haben ein Fest zu feiern als Christen. Ein Kommentator schreibt dazu, Zitat, das christliche Leben wird mit einem kontinuierlich gefeierten Fest verglichen. Dieses Fest wird aber mit dem ungesäuerten Brot der Lauterkeit und Wahrheit gefeiert. Zitat Ende. Oder Luther sagte dazu, Zitat, das ganze Christenleben ist ein einzig, stetig und ewig Osterfest. Ja, jeden Sonntag kommen wir hierher und sagen, Christus ist auferstanden, er lebt. Wir singen es, wir predigen es, wir glauben es und hoffentlich leben wir es auch. Das ist das, was die Idee ist hier. Aufgrund des geschlachteten Passa-Lammes sollten die Israeliten nun das Fest der ungesäuerten Brote feiern. Dass sie sich daran erinnern sollte, dass sie das alte Leben in Ägypten zurückgelassen haben. Sie sind raus aus Ägypten. Und genauso bist du und ich raus aus dem alten Leben. Wir sind weg. Und wir haben jetzt ein ständiges Fest zu feiern. Ein Fest in Lauterkeit und Wahrheit. Ein Fest mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Das ist der wesentliche Grundgedanke hier. Es geht also um Anbetung. Interessant ist ja auch zu bemerken, dass Paulus in Ephesus war und er schreibt im Korintherbrief hier in Kapitel 16, 8, dass er bis Pfingsten da bleiben würde. Es ist also gut möglich, dass er zu dem Zeitpunkt, wo er geschrieben hat, auch in den Vorbereitungen für das Passafest war. Das Passa, welches das Fest der ungesäuerten Brote folgte, war ungefähr im März, April und das Pfingstfest war dann im Mai, Juni ungefähr. Aber das Fest, das Christen nun feiern, dauert ewig an. Es hört nicht mehr auf. Es ist nie vorbei. Dieses Fest ist unser täglicher Wandel in der Anbetung und Verehrung Gottes, indem wir seinem Wort gehorsam sind und ein heiliges Leben führen. Eben nicht mit dem Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit, heißt es hier in Vers 8. Lauterkeit ist die Einstellung der Aufrichtigkeit vor Gott und Wahrheit ist dann das Resultat, das Leben nach seinem Wort. Das Konzept der beständigen Heiligung des Christen als Lebensstil der Anbetung wird auch an anderen Stellen des Neuen Testaments deutlich gemacht. Römer 12, Vers 1 ist ganz bekannt. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, weil das jetzt so ist, weil Christus für euch gestorben ist, ermahne ich euch, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger oder euer logischer Gottesdienst. Das soll die logische Konsequenz sein davon. Es geht also um Anbetung. Anbetung. Anbetung Gottes besteht darin, Gott die Ehre zu geben, indem wir das tun, was er sagt. Das ist Anbetung. Anbetung ist nicht nur, wenn wir Lieder singen. Ja, das ist eine Form, ein Teil der Anbetung. Wir bringen das zum Ausdruck. Aber deine und meine Anbetung liegt vor allem darin, in unserem täglichen Wandel. Es geht um unsere Anbetung als Lebensstil. Und diese wird hier verunreinigt. Dieses Fest lässt sich nicht feiern mit gesäuertem alten Brot des alten Lebens, der alten Gewohnheiten. Lässt sich nicht. Gott gefällt das nicht. Wir verunehren Gott und beflecken unsere Anbetung. Und wenn wir hier am Sonntag zusammenkommen und Lieder singen, dann nützt das gar nichts, wenn wir dafür unter der Woche leben wie die Heiden. Das bringt absolut nichts. Und dieses Prinzip, das finden wir auch schon im Alten Testament. Lass uns mal das kurz aufschlagen. In Propheten Maleachi, Kapitel 1, sehen wir eine wunderbare Illustration dessen, was es bedeutet, die Anbetung Gottes zu verunreinigen. Maleachi Kapitel 1, ich habe dieses Buch auch mal gepredigt, einmal vor Jahren war das. Hier heißt es in Vers 6, genau dasselbe Prinzip. Ein Sohn soll seinen Vater ehren, ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir? Spricht der Herr, der Herrscher, zu euch Priestern. Hier sind es die Priester, die Gott nicht ehrten, indem sie nicht das taten, was er sagt. Und wir werden es gleich sehen. Die ihr meinen Namen verächtlich macht. Und dann kommt die freche Gegenfrage. Womit haben wir deinen Namen denn verächtlich gemacht? Nun, in Vers 7. Damit, dass ihr auf meinem Altar verunreinigtes Brot darbringt. Womit haben wir dich denn verunreinigt? Das ist ein bisschen schwer vom Begriff irgendwie. Der Tisch des Herrn ist verachtenswert, habt ihr gesagt in euren Gedanken. Und wenn ihr ein blindes Tier zum Opfer bringt, ist das nichts Böses in euren Augen. Und wenn ein Lahmes oder Krankes darbringt, ist es auch nichts Böses in deinen Augen. Bring das doch mal deinem Statthalter, mal gucken, was der dazu sagt. Ja, die Opfer, die du hier bringst, bring das mal, weil es gab damals auch so Bankette, wo dann diese Tiere auch tatsächlich aufgetischt wurden, gegessen wurden. Bring mal dem ein Lahmes oder ein Krankes, mal sehen, ob der das annehmen will. Und du willst es mir bringen, dem König, dem Herr, der Herrscher, willst du sowas opfern? Und manchmal ist es bei uns Christen auch so ein bisschen in die Richtung, dass Gott nur so einen Teil von unserem Leben kriegt und einen Teil von unserem Geld und einen Teil von unserer Energie und einen Teil von, also das, was noch so übrig bleibt. Und Gott sagt, hey, ich will alles von dir. Ich will ein ganzes Leben. Nicht nur das, was dir gefällt, kannst du abgeben, sondern auch das, was du nicht gerne abgibst. Und so können wir unsere Anbetung verunreinigen. Und das ist in Gottes Augen unrein, wenn wir das tun. Also wir stehen in der Gefahr, nicht nur schlechten Einfluss zu dulden in der Gemeinde, wenn wir keine Gemeindezucht üben, sondern auch die Anbetung zu verunreinigen. Und in diesem Sinne, und das ist ganz interessant, meine Lieben, in diesem Sinne ist das Ausüben der Gemeindezucht eine Form der Anbetung. Wir beten Gott an, indem wir das Richtige tun. Indem wir auf die Person zugehen und ihn ansprechen. Indem wir jemanden vielleicht sogar ausschließen müssen. Wir tun das, weil wir Gott gehorsam sein wollen und ihm die Ehre geben wollen. Das ist unser Motiv. Unsere Anbetung. Unter anderem, wie gesagt. Also fünftens haben wir gesehen, schlechter Einfluss. Sechstens, verunreinigen wir die Anbetung. Siebtens, die siebte Gefahr. Wenn wir Gemeindezucht vernachlässigen, dann verführen wir zu falscher Sicherheit. In den Versen 9 bis 11, Verse 9 bis 11 heißt es, ich habe euch aber in dem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt. Und zwar nicht mit den Unzüchtigen dieser Welt überhaupt, sondern den Habsüchtigen oder Räubern oder Götzendienern. Das müsstet ihr auch aus der Welt hinausgehen. Nun aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemandem, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Ich habe euch geschrieben, sagt Paulus hier. Es bezieht sich auf einen Brief, den er noch vor unserem ersten Korintherbrief hier in unseren Bibeln geschrieben hat. Ja, wir haben das ganz am Anfang der Einleitung mal behandelt. Es gab einen Briefwechsel, es gab einen Brief vor unserem ersten Korintherbrief, es gab wohl auch einen Brief zwischen dem ersten und zweiten. Und somit ist das hier eigentlich der zweite und der zweite ist dann eigentlich der vierte Korintherbrief, wenn man so will. Aber nur die beiden hier sind in die Bibel gekommen, nur die beiden sind Wort Gottes. Und auf diesen Brief nimmt er Bezug und er hat sie offenbar da auch schon ermahnt, keinen Umgang zu haben mit der unmoralischen Kultur um sie herum. Offenbar haben die Korinther hier aber ein bisschen etwas falsch verstanden. Ja? Ein bisschen falsch verstanden. Und Paulus muss einmal mehr dieses Missverständnis hier korrigieren. Manche Gelehrte sagen sogar, ja, vielleicht war dieses Missverständnis sogar etwas gewollt. Ihr wisst, wie das manchmal ist in unserem Leben. ich nenne das auch selektive Wahrnehmung. Ja, wenn ich etwas unbedingt will und dann höre ich die Dinge nur so, wie ich sie halt hören will. Ja, aber Paulus, wir können uns doch nicht völlig von unserer Kultur trennen, weil wenn wir alles, wenn wir uns völlig trennen von unserer Kultur, dann müssen wir auf dem Mars leben. Ja, das geht ja gar nicht. Wir müssen ja die Leute noch ein bisschen evangelisieren. Wir müssen ja schon irgendwie um sie herum sein und so. Und Paulus sagt, Moment, das habt ihr falsch verstanden. Das habe ich nicht so gemeint. Ihr sollt diese Dinge nicht übernehmen. Und ihr sollt nicht Leute dulden in eurer Versammlung, die sich Bruder nennen lassen und das tun. Das ist was anderes. In heutigen Gemeinden geht es manchmal auch so, dass man sagt, ja, wir wollen den Ungläubigen evangelisieren. Da kommt irgendein Trunkenbold oder irgendjemand Weltliches und, ah, schön, dass du da bist, komm nur rein, wir machen dich gleich zum Mitglied und dann gleich zum Sonntagsschullehrer, was auch immer. Man prüft überhaupt nicht. Total naiv. Völlig naiv. Und diese Menschen wissen nicht, was sie tun. Ich denke manchmal, wenn ich diese Gemeinden sehe oder wenn ich von diesen Sachen höre, Herr, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen nicht, was sie sich da aufladen. Sie füllen sich die Räumlichkeiten mit Sündern. Das bringt überhaupt gar nichts. Bringt nur Schaden, bringt nur, eigentlich nur Schmerz. Und ihr sollt keinen Umgang haben hier, dieses Verb heißt eigentlich wörtlich, sich mischen mit. Es bedeutet, keinen gesellschaftlichen Umgang zu haben, kein Zusammenleben in dem Sinne, einfach eine tiefere Beziehung aufzubauen. Es ist eine enge und andauernde Gemeinschaft, die Präsenz drückt das hier aus. Es geht also nicht darum, mit Sündern aus der Welt keine Gemeinschaft zu haben, sondern mit solchen, die in der Gemeinde sind. Solche, die sich als Christen ausgeben, aber einen solchen Lebensstil haben. Mit solchen sollen wir keinen Umgang haben. Weil Paulus sagte später auch, schlechter Umgang verderbt gute Sitten. Mit wem du zusammen bist, der wird dich beeinflussen. Ob du das willst oder nicht. Das glaubst du oder nicht? Es wird geschehen. Mit wem, mit welchen Freunden du zusammen bist, mit welchen Leuten du dich umgibst, sie werden dich beeinflussen. Ob du es willst oder nicht, es wird geschehen. Und genau das ist hier das Problem. Sie dulden diesen schlechten Einfluss, haben wir schon gesehen. Und diese Leute hier werden beschrieben als Unzüchtige. Das ist sexuelle Unmoral in jeglicher Form. Alles, was außerhalb einer monogamen Ehe getan wird, war Alltag in Korinth übrigens. Habsüchtige sind Gierige, die immer mehr wollen, als sie besitzen. In einer Kultur des Wettkampfs gab es Schwindler und Betrüger, so auch die Räuber. Das verwandte Verb hier ist das Wegschnappen bei der Entrückung in 1. Thessalonicher 4. Es sind Wegschnapper, ja, Räuber und Götzendiener. Sicherlich die Anbetung von Statuen gemeint hier, aber sicherlich auch Götzen in einem breiteren Sinn. Jegliche Dinge, die wir mehr lieben als Gott, sind Götzen. Das können auch nicht materielle Sachen sein. Nun, wir müssen hier vorsichtig sein, dass wir nicht zu sehr auf diese Sünden hier, die hier aufgelistet werden, uns begrenzen. Ja, und sagen, okay, das sind jetzt die schlimmen Sünden, Unzucht, Habsucht, Götzendienst, dafür gibt's Gemeindezucht. Und wenn jetzt jemand faul ist, dann kriegt's keine Gemeindezucht. Nein. Das sind Sünden, die sehr typisch waren für die Kultur von Korinth. Unsere heutige Liste hier in Hohenschönhausen wird vielleicht anders aussehen. Da wird Paulus was anderes schreiben. Vielleicht würde er sagen, Faulheit, Verantwortungslosigkeit, Pornografie, Internet, Drogen, was auch immer. Aktuelle Probleme. Okay, wir dürfen diese Sündenliste hier nicht einfach so als Maßstab nehmen, weil wir sehen dann später, zählt er noch zwei weitere auf. Also es ist nicht erschöpfend, es ist nicht umfassend hier. Sondern das ist spezifisch auf die Kultur von Korinth bezogen. Wir können das nicht so nachvollziehen, eine Kultur, in der Prostitution, Männerprostitution, Homosexualität, Pädophile einfach Alltag waren. Das hat überhaupt niemand hinterfragt. Das war einfach normal in der Kultur. Und bei uns gibt es ja noch gewisse Leute, die gewisse Dinge, jetzt, wir rutschen immer mehr da rein, wir kommen wieder mehr in diese Situation des ersten Jahrhunderts. Ich weiß, dass das alles legalisiert wird. Aber damals hat sich keiner nur Gedanken darüber gemacht, dass es irgendwie verkehrt sein könnte. Wir auch. Das waren Heiden. Die haben keine christliche Prägung. Da gab es keine christliche Vorkultur wie bei uns jetzt, die Reformation vor 500 Jahren. Da gab es keine christlichen Werte, die irgendwie diese Kultur mal geprägt hätten. Es war totales, tiefstes Heidentum. Und deshalb schreibt er diese Dinge hier, Paulus. Nun, in Vers 11 schreibt er dann, wie gesagt, jetzt habe ich euch aber geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemandem, der sich Bruder nennen lässt. und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist, mit einem solchen sollte nicht einmal essen. Das Problem hier ist, dass er sich Bruder nennen lässt. Wörtlich, wenn jemand, während er sich Bruder nennen lässt oder den Namen eines Bruders trägt und dann ein Unzüchtiger, ein Habsüchtiger, ein Götzendiener, ein Räuber und so weiter ist. Hier erweitert Paulus die Liste, wie gesagt, mit Lästerer. Das sind Menschen, die ihren Mund nicht öffnen können, ohne irgendwas Schlechtes zu sagen. Eine überhebliche Einstellung, wie das in Korinth der Fall war. Ein überhebliches Selbstdarstellertum muss immer zu schlechter Rede und Verleumdung führen. Und dann natürlich auch die Trunkenbolde. Hier geht es um solche, die sich regelmäßig mit Alkohol berauschen. Es ist nicht der grundsätzliche Alkoholkonsum, der hier verurteilt wird, weil die griechische Kultur und die jüdische Kultur waren Weinkulturen, das wissen wir. Wir sehen das zum Beispiel in Johannes 2, der Hochzeit von Kana. Aber hier geht es um den Rauschzustand. Das Wort, das verwandte Verb methuo heißt sich berauschen. Also Leute, die regelmäßig in diesem Ding drin sind, ist hier gemeint, die diesen Alkoholismus als Lebensstil führen. Der Wein macht zum Spötter, das starke Getränk macht wild. Keiner, der sich damit berauscht, wird weise. Sprüche 20, Vers 1. Und dazu kommt noch, dass all diese Ausdrücke Nomen sind. Es sind also Ausdrücke, die diese Leute charakterisieren. Das ist ihr Lebensstil. Das ist das, was sie beständig tun. Es geht also nicht darum, dass es hier jemanden gibt, der mal in Sünde fällt und dann wieder Buße tut. Darum geht es hier nicht. Sondern es geht um Leute, die Sünde leben als kontinuierliches Muster, als Lebensstil. Und wenn diese Leute sich Christen nennen, dann haben wir nichts mit ihnen zu tun. Kein Umgang. Nicht einmal Essen mit ihnen, heißt es hier. Und das gemeinsame Essen war in der damaligen Kultur ein wichtiger Ausdruck der Zusammengehörigkeit, der sozialen Bindung, der Beziehung untereinander. Man hat zusammen gegessen, machen wir heute auch noch, aber hat damals sehr viel bedeutet. Und deshalb, wenn man mit jemandem gegessen hat, dann hat man auch seine Werte und seine Ansichten und alles sozusagen gut geheißen. Ausdruck von Gemeinschaft, von gemeinsamer Gesinnung. Man soll ihn nicht wie einen Feind behandeln, das haben wir auch gesehen, aber man muss ihn wie einen Ungläubigen, einen Heiden und Zöllner behandeln. Und hier sehen wir, was wir tun, wenn wir Gemeindezucht vernachlässigen. Ich möchte hier auf diesen Punkt jetzt Aufmerksamkeit lenken. Wir vermitteln falsche Heilsgewissheit, wenn wir keine Gemeindezucht üben. Wir geben ihm falsche Sicherheit. Haben wir gesagt, ne? Das ist der Punkt hier. Wir geben ihm falsche Sicherheit. Das ist wie wenn ich zum Arzt gehen würde und der Arzt stellt bei mir eine tödliche Krankheit fest. Und der Arzt sagt, ich will ihm das lieber nicht sagen. Das könnte zu schwierig, das könnte zu hart sein für ihn. Der könnte das nicht vertragen, die Wahrheit. Ich sage ihm lieber nichts. Es ist okay, du bist gesund, du kannst nach Hause. Was würdet ihr über einen solchen Arzt denken? Ich glaube, wir würden nie mehr dahin gehen zu diesem Arzt, wenn er das herausfindet. Und genau so handeln wir als Gemeinde, wenn wir die Sünde nicht ansprechen. Genau so. Da ist jemand, der nennt sich Bruder, aber er lebt in Sünde, in kontinuierlicher Sünde. Er lebt in kontinuierlicher Faulheit, Drogensucht, Ehebruch, Unzucht, was immer die Themen sind. Oder die Sünden. Und wir machen einfach nichts. Wir sagen nichts. Wir gehen nicht auf ihn zu, wir ermahnen ihn nicht. Und wir sollen es tun, damit er nicht denkt, er sei ein Christ und er sei gerettet und einfach so weitermacht und dann irgendwann mal eines Tages aufwacht und merkt, ups, ich war gar kein Christ. Warum hat mich niemand gewarnt? Warum haben die nur von Gemeindezucht gepredigt, aber es nicht ausgeführt, aber es nicht getan? Ich hätte vielleicht Buße getan. Ich wäre aufgewacht. Nein, hat niemand was gesagt. Wenn wir Leute in unserer Mitte dulden, die in einem Muster von Sünde leben und die dann nicht angesprochen oder gewarnt werden, dann vermitteln wir eine falsche Sicherheit, eine falsche Heilsgewissheit. Das wollen wir nicht tun. Diese Leute denken, sie sind auf dem Weg in den Himmel, aber sie sind auf dem Weg in die Hölle. Das wollen wir nicht tun. Und nur, weil niemand von uns den Mumm hatte, aufzustehen und Sünde Sünde zu nennen. Ist das nicht traurig? Ist das nicht schrecklich, wenn wir darüber nachdenken? Wir wollen nicht Menschen in falsche Sicherheit wiegeln und ihnen einfach zusprechen. Sagen, ja, das ist schon okay, du bist Christ und du hast einmal ein Gebet gesprochen und daran musst du dich festhalten, egal wie dein Leben aussieht. Das ist eine schreckliche, satanische Irrlehre. Diese Idee, dass man Christ sein kann, ohne nachzufolgen. Das gibt es nicht in der Schrift. Und das ist eine Verführung, weil es gibt so viele Menschen, die in Gemeinden, wenn man das überhaupt Gemeinden nennen kann, in irgendwelchen religiösen Clubs sitzen und denken, ich bin ja Christ, ich gehe immer jeden Sonntag in die Gemeinde und ich lese die Bibel und ich bete, aber sie leben wie die Hölle. Das geht nicht. Das gibt es nicht in der Schrift. Und dieses wollen wir nicht unterstützen. Deshalb müssen wir Sünde klar ansprechen und deshalb müssen wir auch Gemeindezucht praktizieren, wenn es nötig wird. Also, nur so nebenbei gemerkt, das wäre doch lieblos, oder? Wäre das nicht lieblos, jemanden einfach so in die Hölle gehen zu lassen, ohne ihn wenigstens zu warnen davor, vor diesem Lebensstil? Wäre doch lieblos. Völlig lieblos. Wir dulden schlechten Einfluss, wir verunreinigen unsere Anbetung, wir verführen zur falschen Sicherheit und achtens, wenn wir Gemeindezucht vernachlässigen, dann verwischen wir die Grenzen zwischen Gemeinde und der Welt. Das sind Verse 12 und 13. Wir verwischen die Grenzen zwischen Gemeinde und Welt. Vers 12 und 13. Denn was gehen mich auch die an, die außerhalb der Gemeinde sind, dass ich sie richten sollte? Habt ihr nicht die zu richten, welche drinnen sind? Die aber außerhalb sind, richtet Gott. So tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Und Paulus macht deutlich, worum es geht hier. Die außerhalb Seienden, das sind die Ungläubigen, das sind diejenigen, die nicht zur Gemeinde gehören. Sie sind nicht wiedergeboren. Sie haben kein neues Leben. Sie haben keinen Heiligen Geist in sich wohnen. Von ihnen erwarten wir nichts anderes, als dass sie so leben. Das ist doch logisch, ihr Korinther. Das müssen wir verstehen. Diese sollen wir auch nicht richten. Das ist nicht unser Business. Okay? Das ist nicht unser Bier, diese Leute zu richten. Das wird Gott tun. Aber es geht hier darum, jemand anderes zu richten. Die drin sind. Seht ihr das, die Frage hier? Habt ihr nicht die zu richten, welche drinnen sind? Das ist eine rhetorische Frage. Ja, natürlich. Müssen wir. Und wir haben richtig gehört, richten. Das Wort krino heißt beurteilen, richten. Ein Urteil fällen müssen wir tun. Wie gesagt, nicht wie in Matthäus 7, nicht mit schlechten Motiven, nicht aus pharisäischer Selbstgerechtigkeit. Es geht hier um ein gesundes Beurteilen und Unterscheiden innerhalb der Gemeindesituation. Wenn ein Bruder oder jemand, der sich Bruder nennen lässt, hier in Sünde lebt. Er braucht Hilfe. Er muss angesprochen werden. Er braucht den Balsam der Gemeindezucht. Er braucht Hilfe. Er muss zurechtgebracht werden, sonst wird er ins sichere Verderben rennen. Die außerhalb der Gemeinde sind, die wird Gott richten, ist hier wahrscheinlich die bessere Textvariante. Bei uns steht hier im Präsens, richtet Gott. Geht eigentlich beides, das drückt Kompetenz aus, aber in diesem ganzen endzeitlichen Zusammenhang hier ist besser, wird Gott richten, am Ende der Tage wird das Gericht ergehen. Aber wichtig ist für uns hier, es gibt ein drinnen und es gibt ein draußen. Und das, meine Lieben, ist überhaupt nicht mehr populär heute. Überhaupt alles, was ich bisher gesagt habe, ist nicht populär, ich weiß. Aber das ist auch etwas, was heute versucht wird. Ja, wir sind ja jetzt in der Gemeinde, gibt es kein drinnen und draußen, sondern die Gemeinde wird jetzt eher so definiert, als wir sind alle auf dem Weg in Richtung Zentrum. Also da gibt es einen Punkt in der Mitte, das ist Christus, und wir sind alle so auf dem Weg dahin. Wir machen keine Linien mehr, wir grenzen nicht mehr ab, wer dazugehört und wer nicht dazugehört, sondern wir sind alle so unterwegs. Ja, das ist so eine Ansicht, die ich zum Beispiel schon gehört habe. Und das ist falsch. Es gibt entweder bist du drinnen oder dann bist du draußen, aber du kannst nicht irgendwo dazwischen sein. Das geht nicht. Das ist wie bei der Arche Noah. Entweder warst du drinnen und dann wurdest du von dem Gericht bewahrt oder dann warst du draußen und dann wurdest du nicht vor dem Gericht bewahrt. Du konntest nicht irgendwo noch draußen an einem Bug festhalten oder so und wurdest trotzdem weggespült. Entweder bist du drinnen oder dann bist du draußen. Und er sagt, sie müssen den Bösen aus ihrer Mitte hinweg tun. Exarate, exhumon auton, zweimal ex, raus, heißt das. Er muss raus. In Anlehnung an 5. Mose 17,7, wo es auch darum geht, einen Übertreter aus der Mitte der Kinder Israels zu entfernen. Und meine Lieben, der wurde gesteinigt. Müssen wir auch verstehen. Und das heißt, er wird aus der Mitte entfernt, wurde gesteinigt. So weit gehen wir nicht hier, okay? Machen wir nicht. Keine Angst. Aber nur, dass wir den Ernst der Situation verstehen. Diese Menschen wurden gesteinigt, die wurden getötet deswegen. Lest euch mal, deshalb ist das Alte Testament so wichtig. Es gibt uns einen Eindruck, wie ernst, dass Gott die Sünde nimmt und wie streng, um dieses Wort mal zu benutzen, er Sünde straft. Das soll uns die Furcht lehren. Einmal mehr, Gott will eine heilige Gemeinde, nicht eine bequeme Gemeinde, eine selbstzufriedene. Und Zucht und Disziplin sind immer unbequem, aber sie sind nötig. Und das ist genau das, was Paulus hier deutlich macht mit diesem Zitat. Tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Oder die Anlehnung an 5. Mose 17,7. Es gibt keine neutrale Zone und wir müssen uns entscheiden, wo wir stehen wollen. Wir haben keine Gemeinde, wenn wir keine Gemeindezucht praktizieren, dann verwischen wir diese Grenzen zwischen Welt und Gemeinde. Wir machen dann den schmalen Weg zu einem breiten Weg. Wir machen den engen Pfad zu einer Autobahn. Wir machen die enge Pforte zu einem Garagentor, okay? Und das ist genau das, was heute auch geschieht. Wir öffnen unsere Tore für jeden und alle. Alle sind willkommen. Alle können kommen. Wir sind ja so lieb. Es ist schrecklich, wenn man sich das überlegt. Was für eine Verführung. Wir dürfen nicht einfach sagen, ja, das ist einfach, du musst nur ein Gebet sprechen, dann bist du Christ. Habe ich ja immer wieder gesagt. Ne? Du wirst auch kein Auto, wenn du dich in eine Garage stellst. Also wirst du auch nicht ein Christ, wenn du hier ein Gebäude betrittst. So einfach ist das nicht. Es ist nicht einfach, hört mir zu, es ist nicht einfach, Christ zu werden. Okay? Es ist nicht einfach. Und jeder von uns muss die Kosten überschlagen, bevor er Christ wird. Bevor er sich entscheidet, Christus nachzufolgen. Überschlage die Kosten. Überlege dir, was es dich kosten wird und ob du bereit bist, das zu bezahlen. Ob du bereit bist, wirklich Buße zu tun und umzukehren und ein Leben der Heiligung, des Gehorsams zu leben und auf viele Dinge zu verzichten. Es kostet uns was. Christus hat es selber auch etwas gekostet, nämlich sein Leben. Und es wird dich und mich nicht weniger kosten. Das ganze Leben, alles müssen wir hingeben. Auf den Opferaltar. Das ist genau das, was Römer 12 sagt. Das ganze Leben auf den Altar. Ich weiß, es versucht dann immer wieder runterzukriechen auf dem Altar. Wir müssen es dann wieder hochsetzen. Okay? Das ist genau unser Ziel. Und deshalb auch die Gemeindezucht. Wir müssen diese Grenzen zwischen Gemeinde und Welt müssen wir klar abtrennen. Wir können nicht sagen, ah, oh, es ist okay, ach, du bist Christ, ah, das ist interessant, und du lebst mit deiner Frau zusammen, ohne verheiratet, ach, du bist auch Christ und du bist homosexuell, das ist ja interessant. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Die Gemeinde ist dafür verantwortlich, vor ihrer eigenen Tür zu wischen, vor ihrer eigenen Tür sauber zu machen. Und sonst haben wir nämlich genau die Welt, die dann zu uns kommt und uns anklagt und sagt, schaut euch Christen doch mal an, ihr Heuchler. Und sie hat sogar recht damit. Und deshalb seid uns nicht böse, wenn jemand von uns oder jemand anderes auf euch zukommt und euch anspricht auf eure Sünde. Seid nicht böse. Das ist manchmal unangenehm. Aber das ist genau das, was wir tun müssen. Wir müssen einander die unangenehmen Fragen stellen. So wie sieht's aus mit einem Bibellesen? Wie sieht's aus mit deinem Gebet? Wie sieht's aus mit deiner Heiligung? Womit kämpfst du? Mit welcher Sünde hast du im Moment zu kämpfen? Erzähl mir nicht, du hast keinen Kampf. Dann bist du kein Christ. Also jeder Christ hat einen Kampf. Und so weiter. Und lasst uns einander ermutigen und einander helfen in diesem Bereich. Und nicht einfach stumm da sitzen, neben die Grenzen zu verwischen. Und ist das jeder okay? Alles ist okay. Friede, Freude, Eierkuchen. So geht es nicht. Lasst uns deshalb dem Gebot nicht ungehorsam sein, das uns hier gegeben wird, und zu sehen, zu erkennen, die großen Gefahren, die damit verbunden sind, wenn wir diese Form der Korrektur in der Gemeinde nicht ausüben. Wir müssen unseren Ruf schützen, oder den Ruf des Herrn, besser gesagt. Wir wollen nicht unempfindlich gegen Sünde sein. Wir wollen nicht ungehorsam sein. Wir wollen den Prozess der Korrektur nicht verhindern. Wir wollen keinen schlechten Einfluss dulden, unsere Anbetung reinhalten, niemanden falsche Sicherheit vermitteln und auch die Grenzen der Welt und der Gemeinde nicht verwischen. Lasst uns deshalb das tun in Übereinstimmung mit dem Himmel, mit dem, was Jesus uns sagte. Amen. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine Gemeinde. Wir haben das jetzt öfters betont heute. Es ist nicht unsere Gemeinde, es ist deine Gemeinde, die du baust, zu deiner eigenen Herrlichkeit. Und dein Wille ist es, dass wir eine heilige Gemeinde sind. Und so hilf uns, nicht davor zurückzuschrecken, Sünde anzusprechen. Hilf uns, nicht feige zu sein, sondern mutig und stark. Wie wir das auch in der Schrift sehen, wie Josua mutig und stark sein sollte, als er das Land einnimmt. Und so wollen wir mutig und stark sein, wenn es darum geht, Sünde beim Namen zu nennen und auf Geschwister zuzugehen, die vielleicht nicht mal Geschwister sind und dann zur Buße geführt werden und errettet werden. Und selbst wenn sie Geschwister sind, wissen wir, dass sie in Sünde leben und sich selbst und ihre Angehörigen oder ihre Familie oder ihre Freunde um sie herum zerstören und gefährden und auch die ganze Gemeinde in Gefahr steht, durchsäuert zu werden. Herr, bewahre uns, öffne uns die Augen, natürlich erstmal für unsere eigenen Sünden, dass wir selber Buße tun in unserem privaten Leben und dann aber auch anfangen, anderen zu helfen. Danke, dass du gnädig bist, dass deine Gnade uns in Zucht nimmt und uns immer wieder umgestaltet, von Tag zu Tag. Wir preisen dich dafür. Amen.